Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, guten Abend und herzlich willkommen. Die FPÖ hat die Nationalratswahl in Österreich gewonnen.
Dann werden wir daran gehen, diese 29% politisch in diesem Land zu realisieren. Für die österreichische Bevölkerung.
Der Parteivorsitzende Herbert Kickl zum Ergebnis. Wer ist dieser Mann, der nicht Bundes-, sondern Volkskanzler werden will? Die Wiener Journalisten Gernot Bauer und Robert Treichler haben eine Biografie über ihn geschrieben. Wir stellen sie gleich als erstes vor. Das China der Superlative in Sachen Wirtschaftswachstum und Infrastrukturprojekte ist seit der Pandemie Geschichte oder erlebt zumindest eine Flaute. Wie es um die Wirtschaft im Land bestellt ist und was das für das Leben der Menschen bedeutet, beschreibt die Korrespondentin und China-Expertin Lea Sahai in ihrem Buch »Das Ende des chinesischen Traums«, das sie passend zum 75. Gründungstag der Volksrepublik vorgelegt hat. Außerdem heute bei Andruck das neue Buch des Ungleichheitsexperten Branko Milanovic und der Atlas der KI, verfasst von der Technologieexpertin Kate Crawford. Er hat die rechte Freiheitliche Partei Österreichs zum gestrigen Wahlerfolg geführt, der Vorsitzende Herbert Kickl. Ein Mann, der seinen Vorgängern Jörg Haider und Heinz-Christian Strache als Slogan- und Redenschreiber diente und erst seit 2021 als Folge des Ibiza-Skandals selbst an der Spitze der FPÖ steht. Die Wiener Journalisten Gernot Bauer und Robert Treichler arbeiten für das Nachrichtenmagazin Profil. Und sie zeichnen den politischen und persönlichen Werdegang Herbert Kickls in einer Biografie nach. Günter Keindelsdorfer hat sie gelesen.
Wir haben schon einige hohe Berge miteinander bezwungen im übertragenen Sinn. Denkt an die Abschaffung der Impfpflicht. Denkt daran, wie wir dieses Corona-Regime gebrochen haben. Das war ein großer Gipfelerfolg.
Seine Gegner halten ihn für einen der gefährlichsten Politiker Europas, für einen autoritären Scharfmacher, der, so bekennt er selbst, Fahndungslisten für politische Gegner ausarbeiten lässt und Österreich zu einer Festung gegen die sogenannte Asylantenflut ausbauen möchte. Herbert Kickl hat aber auch Fans, viele Fans, die ihre Wut auf das politische Establishment in seinen rhetorischen Tiraden aggressiv artikuliert finden.
Er hat jetzt kein besonders einnehmendes Wesen, aber er verströmt mit allem, was er tut und sagt, Verachtung gegenüber den Eliten. Er ist nicht der Politiker, der den Konsens finden kann jemals. Er ist der Politiker der Abgrenzung.
Der Profiljournalist Robert Treichler zeichnet gemeinsam mit seinem Kollegen Gernot Bauer den Lebensweg Herbert Kickls in einer lesenswerten Biografie nach. Vor allem über die frühen Jahre des FPÖ-Chefs war bisher wenig bekannt.
Herbert Kickl kommt aus sehr bescheidenen Verhältnissen, aus einer kleinen Gemeinde in Kärnten, aus Radentein und aus einem sehr sozialdemokratischen Umfeld. Radentein, der Ort, ist geprägt von einem Industriebetrieb, nämlich einem Magnesitwerk. Und in der Siedlung, in der Herbert Kickl aufgewachsen ist, waren die meisten Leute angestellt im Magnesitwerk. Und wenn man dort angestellt war, dann war man auch automatisch bei der Gewerkschaft und bei der SPÖ.
Für Kickls Eltern galt das nicht. Politisch waren sie Blutgruppe Null, wie es die Nachbarn in Radentein ausdrückten, ganz und gar unpolitisch. Sohn Herbert scheint ein aufgeweckter Knabe gewesen zu sein, sportbegeistert und wissbegierig. Als eines von nur drei Kindern aus seiner Volksschulklasse durfte Herbert das Gymnasium in der nächstgelegenen Bezirksstadt Spital an der Drau besuchen.
Kickl war schon sehr früh ein Widerspruchsgeist. Er war ein begabter Schüler und hat Freude daran gefunden, auch an der Widerrede gegenüber den Lehrern. Die meisten Lehrer hat er, so sagt er selbst, als links, aber auf eine billige Art links empfunden. Das war für ihn ein langweiliges politisches Milieu, diese Sozialdemokratie. Und damals aufmüpfig zu sein, bedeutete, dass man sehr rasch auf jemanden gestoßen ist, der damals der aufregende, aufmüpfige Politiker in Österreich war, und das war Jörg Haider, der spätere FPÖ-Chef. Den fand Kickl schon sehr früh toll.
Nachdem er ein paar Semester Philosophie und Geschichte studiert hatte, abgestoßen vom linken Zeitgeist an der Wiener Universität, wie er später erklärte, heuerte Herbert Kickl bei just diesem Jörg Haider an. Als Mitarbeiter des Freiheitlichen Bildungsinstituts erlernte er das politische Handwerk und erwarb sich die Achtung seines Chefs, indem er Reden für ihn schrieb, die verlässlich für enthusiastisches Gejohle in den Bierzelten der Republik sorgten. Ein Beispiel von vielen. Über den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde in Wien, Ariel Musikant, ließen sich Haider und sein Redenschreiber im Jahr 2001 in einer sogenannten Aschermittwochsrede mit folgenden Worten aus: Wie kann einer, der Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben? Später erfand Kickl für Haiders Nachfolger Heinz-Christian Strache migrationsfeindliche Plakatslogans wie »Daham statt Islam« oder »Wiener Blut, zu viel Fremdes tut niemand gut«. Lange Zeit ackerte sich der rotzige Formulierer aus Kärnten als Nummer zwei in der FPÖ durchs tagespolitische Geschäft. Eine gewisse zwänglerische Verkrampftheit gehörte dabei stets zu Kickls Habitus. Auch heute noch wird der FPÖ-Chef von vielen als Komplexler wahrgenommen, als einer, der sich auf dem gesellschaftlichen Parkett nicht wirklich ungezwungen zu bewegen weiß.
Nur eine Anekdote: Als er geheiratet hat, hat er das getan ohne einen einzigen Hochzeitsgast. Es war kein Trauzeuge da, er hat niemanden eingeladen. Das ist Herbert Kickl.
Kickls Vorgänger Haider und Strache waren Hedonisten, so Robert Treichler, Genussmenschen, die harte Drinks, faschistoide Sprüche und schnelle Autos liebten. Herbert Kickl dagegen, mehrfacher Teilnehmer an Extremtriathlons, ist das Inbild eines Asketen. Politisch steht Kickl deutlich weiter rechts als seine Vorgänger.
Jörg Haider war ein singuläres Phänomen damals in Europa. Er war sehr weit rechts, rechtspopulist und sehr erfolgreich, aber damit war er ziemlich alleine. Kickl ist eben Teil einer immer größer werdenden politischen Gruppierung und er steht da eher am rechten Rand dieser Gruppierung. Der hat auch keine Berührungsängste gegenüber den Identitären, die er immer noch als NGO bezeichnet, so als wäre das der World Wildlife Fund.
Robert Treichler und Gernot Bauer haben akkurat recherchiert für ihr Buch. In ihrer Biografie zeichnen die beiden das Porträt eines begabten Demagogen, der immer irgendwie anti war und der im vierten Jahrzehnt seiner politischen Karriere keine erwähnenswerten Differenzen zum organisierten Rechtsextremismus erkennen lässt. Demnächst will Herbert Kickl Volkskanzler der Republik Österreich werden. Man darf sich fürchten.
Das Resümee von Günter Keindelsdorfer und hier die Angaben zum Buch von Gernot Bauer und Robert Treichler, Kickl und die Zerstörung Europas, erschienen im Jolnay Verlag mit einem Umfang von 254 Seiten und zum Preis von 25 Euro. Die Volksrepublik China begeht in diesen Tagen ihr 75. Jubiläum. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat das Land und auch die chinesische Außenpolitik in den vergangenen Jahren sehr verändert. Und er hat einen Masterplan für China bereits mit Blick auf den 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik erstellt, also wo das Riesenreich im Jahr 2049 stehen soll. Die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Lea Sahai hat über die bisherige Entwicklung und über eben jene Pläne ein Buch vorgelegt. Das Ende des chinesischen Traums heißt es. Und es beschreibt neben den politischen Leitlinien das Leben der Chinesinnen und Chinesen in diesen Zeiten. Wir haben vor der Sendung über das Buch sprechen können. Frau Sahai, lassen Sie uns unüblicherweise mit dem Schlusskapitel Ihres Buches anfangen, denn das beschreibt nochmal sehr gut einen Paradigmenwechsel, der besonders viel erklärt, auch über die wirtschaftliche Situation in China, aber auch viele Fragen an die Zukunft aufwirft. Es geht nämlich um die Perspektive der jüngeren Generation, die oft gut ausgebildet nun doch kaum Aufstiegschancen zu haben scheint. Eine Entwicklung, die zwar auch in Europa oft beklagt wird, aber in China ganz andere Dimensionen zu haben scheint. Vielleicht können Sie kurz skizzieren, wie es aussieht mit Jugendarbeitslosigkeit und Einkommenssituation der jungen Generation in China.
Ja, also es ist tatsächlich ein grundsätzlicher Wechsel in China. Ich bin ja das erste Mal 2007 und 2008 nach China gegangen, also kurz vor den Olympischen Spielen, und bin dort auch in eine Schule gegangen. Und für meine Klassenkameraden war damals ganz klar, wenn sie sich gut in der Schule anstrengen, einen guten Abschluss machen, werden sie dann eine Universität schaffen. Und dieses Ticket zu einer Universität war eben auch das Versprechen, dass man später einen guten Job finden wird. Und das ist das, was sich jetzt in den letzten Jahren ganz rapide verändert hat, während die letzte Generation sich immer darauf verlassen konnte, mir geht es besser als meinen Eltern. Stehen die jungen Leute jetzt auf einmal nach dem Uni-Abschluss vor einem sehr, sehr schwierigen Arbeitsmarkt. Viele suchen sehr lange, finden nichts, finden teilweise nur Praktika, finden irgendwie Jobs, wo dir das Gehalt faktisch nicht reicht, um in den sehr teuren großen Städten an der Ostküste, also Peking oder Shanghai, Hangzhou, dort überhaupt leben zu können. Viele junge Leute gehen deswegen in kleinere Städte und versuchen dort sozusagen erstmal zu überwintern und sich irgendwie mit kleinen Nebenjobs über Wasser zu halten. Aber ganz grundsätzlich ist es sozusagen ein großer Schock und Paradigmenwechsel für ein Land, das natürlich dieses Wirtschaftswachstum und dieses Versprechen, durch harte Arbeit schafft man es in die Mittelschicht zu einem guten Leben, wenn sich das jetzt nicht mehr erfüllt.
Das klingt ja auch nach wachsender Unzufriedenheit. Was bedeutet das denn für die politische Situation? Also Sie beschreiben ja, wie es der Führung in Peking immer wieder gelungen ist, Proteste und Unzufriedenheit verstummen zu lassen. Einerseits natürlich mit Gewalt und Repression, aber eben auch mit diesem Versprechen auf möglichen Aufstieg und Wohlstand. Brodelt da jetzt was?
Ja, also nach 1989 war ja im Prinzip das Kernversprechen, wir lassen euch reich werden und dafür haltet ihr euch aus der Politik raus. Und diese Vorstellung, dass die Kommunistische Partei die politische Macht hält, aber eben gleichzeitig auch alles dafür tut, dass sich die Wirtschaft entwickeln kann, das war so das Kernversprechen und auch die Realität in China in den letzten Jahren. Das hat sich unter Xi Jinping 2012 eben grundsätzlich geändert. Er hat die Ideologie immer wieder an erste Stelle gestellt. Und sein Versprechen ist heute nicht mehr Wirtschaftswachstum und Aufstieg um jeden Preis, sondern es ist eher, ich würde so als eine Mischung aus Nationalismus und Sicherheitsversprechen umschreiben. Gegenüber den jungen Leuten erlebt man eine enorme Härte auch. Also anstatt sie irgendwie mit großen Förderprogrammen unterstützen zu wollen, sagt Xi Jinping, stellt euch mal nicht so an. Während der Kulturrevolution hat man mich auch aufs Land verschickt. Und ihr müsst jetzt mal ein bisschen durchhalten. Und tatsächlich, und da zitiere ich, stand zum Beispiel in den Staatsmedien irgendwann mal, auch mit einem Uni-Abschluss kann man Müllsammler werden. Also das ist so ein bisschen die Haltung Pekings aktuell gegenüber den jungen Leuten.
Sie beschreiben auch, wie sich Ihre Arbeit als Korrespondentin verändert hat. Überwachung, Kontrollen, Einschüchterungsversuche gehören dazu. Wie finden Sie unter diesen Bedingungen Interviewpartner?
Ich bin seit 2016 Korrespondentin. Ich habe in Shanghai angefangen als Wirtschaftskorrespondentin und berichte jetzt vor allem über Politik. Und tatsächlich ist der Medienbereich, würde ich sagen, einer der Bereiche, die sich am meisten verändert haben. Xi Jinping sagt, die chinesischen Staatsmedien sollen Chinas Geschichte selbst gut erzählen. Und jeder, der eben Kritik äußert, ja, wird dort als Feind ausgemacht. Es herrscht eine extrem aggressive Stimmung inzwischen gegenüber ausländischen Journalisten. Viele Leute haben sehr viel Angst. Wenn ich Leute kontaktiere, dann fürchten sie eben, dass man als ausländischer Journalist China schlecht dastehen lässt oder dass die Behörden sich im Nachhinein bei ihnen melden. Das passiert sehr häufig auch. Also die Messenger, die ich nutze, werden zum Teil auch überwacht. Das heißt, ich kontaktiere jemanden und der bekommt dann davor oder danach direkt einen Anruf von der Polizei. Also es ist extrem schwierig. Und häufig ist es eben so, dass man selbst bei einfachsten Recherchen man sehr lange braucht, dass man teils 100 oder 200 Leute anfragt, bevor man mit jemandem sprechen kann. Und eigentlich sprechen auch alle nur noch anonym mit einem. Das heißt, es ist enorm schwierig und es ist, glaube ich, auch so eine der ganz großen Herausforderungen, weil China ja einer der wichtigsten Handelspartner für Deutschland ist. Und man muss sich schon fragen, ja, was weiß man noch aus einem Land, in dem es im Prinzip keine unabhängigen Berichterstatter mehr gibt, die wirklich über die ja, Kernfragen von Überkapazitäten bis Taiwan noch unabhängig berichten können.
Hier liegt die Zukunft. Das war so ein Satz über China aus den Nullerjahren, den Sie auch oft im Buch anbringen. Und dazu gehörten diese ganzen Superlative. Das war so das, was wir jahrelang aus China gehört haben. Beim Wirtschaftswachstum, beim Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken für Züge, beim Ausbau der Städte. Viele Investitionen dieser Art sind verpufft, schreiben Sie. Es gäbe etwa zu viele Immobilien. Wenn Sie jetzt an Xis Visionen für das Jubiläumsjahr 2049, also das 100. Gründungsjubiläum, denken. Was davon halten Sie für realistisch? Also was droht uns da auch vielleicht außenpolitisch und was wird Ihrer Ansicht nach dagegen ebenfalls verpuffen?
Ja, also das Problem aus meiner Sicht ist, was ich im Buch so ein bisschen versuche zu beschreiben, man hat halt in den letzten Jahren, vor allem nach der Finanzkrise, ja enorm viel über Schulden finanziert. Also das, was wir von außen immer so beeindruckend sehen, die großen und langen Brücken und die Straßen, die aber eben zum großen Teil leider ins Nichts führen. Da ging es ganz lange vor allem nur ums Wirtschaftswachstum. Das ist was, was man als Lokalkader auch gut nach Peking melden kann, als Erfolgsmeldung. Und was so ein bisschen gefehlt hat, sind im Prinzip die Investitionen ins Fundament. Was jetzt natürlich sehr sichtbar wird, ich nenne es im Buch die drei Berge, die sich vor den Chinesen jetzt auftürmen. Das ist im Prinzip, dass es kein funktionierendes Sozialsystem gibt, keine Gesundheitsversicherung und auch eigentlich keine Renten. Wenn ich im Land unterwegs bin, frage ich eigentlich immer die Leute, was bekommt ihr denn eigentlich so als Rente? Und ganz, ganz häufig ist die Antwort tatsächlich gar nichts. Also die Leute müssen sich darauf verlassen, dass die Kinder irgendwann mal genug Geld verdienen, um ihre Familienangehörigen mit zu unterstützen. Aber das ist natürlich durch die Ein-Kind-Politik auch enorm schwierig. Also ein Kind ist für seine Eltern und für vier Großeltern verantwortlich. Und das sind einfach die Probleme, die jetzt langsam aufbrechen mit zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und das sind ganz häufig Fragen, die jetzt noch nicht so sichtbar sind, aber die natürlich mit jedem Jahr brisanter werden in China.
Sie haben das Gesundheitssystem schon angesprochen. Die Motivation für Ihr Buch war offenbar auch eine sehr persönliche Geschichte. Ihr Sohn war schwer erkrankt und Sie haben miterleben müssen, wie es um das chinesische Gesundheitssystem bestellt ist. Sie beschreiben die Nöte, die Sie ausstehen mussten. Und was dabei sehr auffällt, ist der Respekt und die Augenhöhe, wenn Sie über die Ärztinnen und Pfleger schreiben. Sie versuchen immer, die Umstände zu berücksichtigen, auch wenn Sie gleichzeitig schildern, welche Nöte allein durch eben diese Umstände entstehen. Die vielen Regeln, der Non-Covid-Strategie, die Angst vor Repression. Alle halten sich strikt an die Vorgaben, statt pragmatisch und eben auch schnell lebensrettend zu handeln. Was würden Sie sagen, an wie vielen Stellen bremst dieses ganze Regelwerk das Leben der Menschen und die Entwicklung in China?
Also ich habe einfach in den letzten Jahren, die ich in China lebe, ein Land erlebt und ja auch vor allem Leute erlebt, Chinesen erlebt, die unfassbar hart arbeiten. Chinesen sind extrem fleißig. In der Schule haben die jungen Leute, meine Klassenkameraden, es als Privileg empfunden, zur Schule zu gehen, als Chance, an eine Universität zu kommen. Und ich glaube, das Potenzial wäre eigentlich in allen Bereichen da. China ist ja in vielen Bereichen, auch im Forschungsbereich, schon Weltklasse, aber diese politischen Vorgaben, die zunehmende Fokussierung auch auf Sicherheit, also die nationale Sicherheit steht ja inzwischen in China über allem, auch über dem Wirtschaftswachstum, aber natürlich auch über der Gesellschaft im Allgemeinen. Das ist natürlich unheimlich hemmend.
Sie haben angesprochen die Resilienz der Menschen und Sie schreiben, ich will einmal ein Zitat bringen, dass man den unbedingten Willen der Chinesen nicht unterschätzen sollte, ihre Träume zu verwirklichen. Die Resilienz der Menschen, ihr Unternehmergeist und Optimismus sind der Grund, warum ich immer wieder nach China zurückkehre. Zitat Ende. Diesen Optimismus, wo begegnet der Ihnen? Wie drückt er sich aus?
Ja, also um mal ein Beispiel zu nehmen. Zu Beginn der Corona-Krise wurde ja Wuhan, also diese Millionenstadt, wo das Virus zuerst entdeckt wurde, abgeriegelt. Und viele Leute hingen dann eben dort fest, also auch Arbeiter, die normalerweise in irgendwelchen Fabriken arbeiten in Südchina. Und viele von denen sind dann eben ja aufs Land in der Provinz gegangen, um Wuhan herum und haben die Felder wieder bestellt und haben versucht, so ein Auskommen zu finden. In China gab es ja keine Corona-Hilfen, also jeder war ganz auf sich alleine gestellt. Und dann gab es einige Monate später eine große Flut und dann sind diese Felder alle überschwemmt worden. Und dann gab es diese schöne Szene im Internet, dass diese Farmer dann einfach die Angeln rausgeholt haben und Fische gefangen haben auf ihren Feldern. Und das fand ich irgendwie so ein ganz schönes Sinnbild für das China, was ich so häufig erlebe, obwohl eben die politischen Umstände so schwierig sind und man immer damit rechnen muss, dass morgen eine Schnellstraße durch den eigenen Vorgarten geplant wird und sich dann irgendwie alles wieder ändert, gucken die Leute immer nach Lösungen und Chancen und blicken nach vorne. Und das finde ich nach wie vor nach so vielen Jahren in China immer noch inspirierend.
Vielen Dank. Lea Sahai war das. Sie ist Korrespondentin in China und hat das Buch »Das Ende des chinesischen Traums – Das Leben in Xi Jinpings neuem China« geschrieben. Es ist im Drömer Verlag erschienen, füllt 281 Seiten und kostet 24 Euro. Tja, was sie schon alles kann, die KI, die künstliche Intelligenz, und welche Arbeitsplätze sie ersetzen könnte und überhaupt vielleicht den Menschen irgendwann ausstechen. Vor 3 Jahren bereits hat die KI-Forscherin Kate Crawford ein Buch veröffentlicht, den Atlas der KI. Die Autorin ist Professorin in Los Angeles und Forschungsleiterin bei Microsoft Research in New York, kennt also den Bereich künstliche Intelligenz auch als Insiderin eines Konzerns. Das Buch war damals seiner Zeit weit voraus, auch weil es die öffentliche Kontrolle solch großer Datensysteme forderte. Dabei war vor 3 Jahren noch nicht mal ChatGPT auf dem Markt. Jetzt ist das Buch auch auf Deutsch erschienen und man fragt sich angesichts der rasanten Entwicklung in der Technologie, ob es bereits überholt ist. Sandra Pfister beschäftigt sich in der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion mit künstlicher Intelligenz und sagt nein und unbedingt lesen.
Künstliche Intelligenz, das klingt flockig und leicht. Eine Industrie, die nicht mehr aus Kohle, Chemie oder Stahl gemacht ist, sondern fast immateriell daherkommt. Sauber, unbelastet, fortschrittlich. Intelligent halt. Künstliche Intelligenz ist weder künstlich noch intelligent, kontert Kate Crawford und tritt an, aus den luftigen Versprechen die Luft herauszulassen. Denn Katzenmemes und von ChatGPT frisierte Unisemesterarbeiten fallen nämlich nicht einfach so aus der Cloud. Die Fundamente, auf denen die KI steht, sind heute noch genauso problematisch wie damals. Nur die potenziellen Schäden potenzieren sich. Denn anders als noch vor 3 Jahren stecken alle großen Technologiekonzerne inzwischen enorm viel Geld in KI und bauen sie in ihre Angebote ein. Und dabei hilft es ihnen ungemein, dass wir die dunklen Seiten der Datenexplosion verdrängen. Denn um gigantische Serverfarmen mit superschnellen Computerchips zu bauen, ohne die KI nicht trainiert werden kann, müssen wir den Boden aufreißen.
Die Cloud ist das Rückgrat der KI-Branche und sie besteht aus Gestein, Lithiumsohle und Erdöl. Die Gewinnung dieser Materialien aus dem Boden ist jedoch oft mit regionaler und geopolitischer Gewaltanwendung verbunden. Der Bergbau ist und war schon immer ein brutales Unterfangen. Um das Geschäft der KI zu verstehen, müssen wir also auch den Krieg, den Hunger und den Tod mitbedenken, die mit dem Bergbau einhergehen.
Und eine einzige KI-Suche verbraucht 10 bis 20 Mal mehr Energie als eine normale Internetsuche. Selbst Sam Altman, der Chef von OpenAI, den Machern von ChatGPT, hat Anfang 2024 zugegeben, dass generative KI uns in eine Energiekrise manövrieren könnte. Weniger bekannt ist, dass die riesigen Rechenzentren, die KI-Antworten errechnen, so schnell heiß laufen, dass sie mit sehr viel Wasser gekühlt werden müssen. Bei jeder halbwegs komplexen KI-Antwort wird etwa ein 0,5 Liter Trinkwasser verschwendet, rechnet Autorin Kate Crawford vor. Doch künstliche Intelligenz geht nicht nur mit natürlichen Ressourcen verschwenderisch um, sondern beutet auch Menschen aus. Denn irgendjemand muss diese Sprachmodelle schließlich trainieren. Das bedeutet, etikettieren, was auf Bildern zu sehen ist, Inhalte prüfen auf Hetze, auf Pornografie und Kindesmissbrauch.
Eine weniger bekannte Tatsache über die künstliche Intelligenz ist die, wie viele unterbezahlte Arbeitskräfte eigentlich erforderlich sind, um am Aufbau, an der Pflege und an Tests von KI-Systemen mitzuwirken. Diese ungesehene Arbeit nimmt viele Formen an, etwa die von Tätigkeiten entlang von Zulieferketten, im Crowdworking auf Abruf oder in traditionellen Dienstleistungsberufen. Ausbeuterische Arbeit gibt es in allen Stadien entlang der KI-Pipeline, bis hin zur Software-Seite, wo auf der ganzen Welt verstreut lebende Arbeitskräfte ein paar Cent pro Mikroaufgabe erhalten.
Arbeiter in Kenia beispielsweise verdienen weniger als 2 Euro pro Stunde, in der sie für OpenAI 50 Bilder beschriften. Sie können sich nicht wehren, denn sie sind nicht festangestellt. Künstliche Intelligenz lebt aber nicht nur vom Raubbau an der Natur und von unterbezahlter Arbeit, sondern auch von unseren Daten. Dabei ist der inflationäre Gebrauch dieses Wortes interessant. In Wirklichkeit sind diese Daten natürlich unser komplettes Leben, vermessen, registriert und in winzige Pixel zerlegt. Aber mit einem blutleeren Wort wie Daten konnten uns die Technologiekonzerne leichter daran gewöhnen, alle Aspekte unseres Lebens als etwas zu sehen, das man uns einfach wegnehmen darf, ohne uns zu fragen.
Begriffe wie Data Mining und das Schlagwort von den Daten als dem neuen Erdöl waren Teil einer rhetorischen Verschiebung. Von der Vorstellung, Daten könnten eine persönliche, intime oder dem individuellen Besitz und der eigenen Kontrolle unterworfenen Sache sein, hin zu der Idee, dass sie etwas Träges und Nicht-Humanes sind. Man fing an, Daten als eine Ressource, die man verbrauchen, einen Fluss, den man kontrollieren oder eine Investition, deren Profite man sich aneignen kann, zu begreifen.
Wer KI ausschließlich als eine Technologie des Fortschritts vermarkten will, muss all das ausblenden. So, wie wir lange ausgeblendet haben, dass KI Vorurteile verstärkt und Diskriminierungen perpetuiert. Ingenieure oder Crowdworkerinnen entscheiden, welche Datensätze in die KI einfließen, welche Kultur dabei sein darf, mit welcher Weltanschauung sie trainiert wird. Kate Crawford war allerdings eine der ersten, die systematisch bestimmte Bilddatenbanken auf Stereotype und Verzerrungen durchkämmt hat. Sie beschreibt eindringlich, wie Menschen dort in Kategorien wie Alkoholiker oder schlechter Mensch oder Verrückte eingeteilt wurden. Etikettierungen, die sich in einer künstlichen Intelligenz schnell verselbstständigen. Die Unternehmen hätten dies nur oberflächlich korrigiert, nur ein Minimum der Daten werde inzwischen kuratiert. Was folgt aus all dem? Dass die Politik endlich aktiv werden und KI regulieren sollte, wie in der EU. Was wir nicht tun sollten, ist auch klar. Wir sollten uns, findet Crawford, nicht allzu sehr davon einschüchtern und beeindrucken lassen, wenn KI-Unternehmer wie Sam Altman oder Elon Musk davor warnen, dass eine intelligente Maschine die Weltherrschaft übernehmen und uns alle auslöschen könnte. Solche dystopischen Warnungen seien Blendwerk, die Politikerinnen und Politiker davon ablenken sollen, die ganz konkreten Gefahren zu regulieren, die jetzt schon von KI ausgehen. Gefahren für die Privatsphäre, Menschenrechte, die Umwelt und unsere Jobs. Bei einem Talk des Fine Art Museums of San Francisco hatte Kate Crawford bereits vor 3 Jahren geraten, folge der Spur des Geldes.
So in that sense, it's a case of follow the money. And what you see time and time again is that these systems are in fact giving more power to the powerful and further marginalizing the already marginalized. Certainly in many ways we see how it could actually continue to get worse.
Viel gefährlicher als eine herbeifantasierte Superintelligenz sei die jetzt schon echte Macht einer Handvoll Tech-Unternehmer, die KI nur noch mächtiger mache. Ihr Ausblick ist düster. Wenn wir künstliche Intelligenz nicht weltweit regulierten und uns unsere Mitsprache zurückeroberten, werde alles nur noch schlimmer.
Sandra Pfister besprach Kate Crawford, Atlas der KI, die materielle Wahrheit hinter den neuen Datenimperien. Aus dem Englischen von Frank Lachmann bei CH Beck verlegt, mit 336 Seiten und es ist für 32 Euro zu erstehen. Beim Einkommen ist die Ungleichheit weltweit etwa so groß wie vor 100 Jahren. Das schreibt die WTO im Welthandelsbericht 2024. Ungleichheit und ihre Ursachen sind seit vielen Jahren wieder ein großes Thema in der Wirtschaftswissenschaft. Einer der Experten auf dem Gebiet ist Branko Milanović. In seinem aktuellen Buch »Visionen der Ungleichheit« stellt der Ökonom dar, wie sich die Theorien zum Thema im Lauf der Jahrhunderte entwickelt haben und welche Lehren tonangebend waren. Kaspar Domen hat das Buch für uns gelesen.
Mein Ziel ist es, die Geistesgeschichte der Ungleichheitsstudien nachzuvollziehen,
schreibt der Ökonom Branko Milanovic. Ungleichheit beschäftigte ihn schon vor dem Fall der Mauer. Heute lebt und lehrt er in den USA. Zunächst widmet er sich in seinem Buch jeweils in einem eigenen Kapitel sechs großen Nationalökonomen hinsichtlich ihrer Arbeit zur Einkommensverteilung. François Quesnay, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Wilfredo Pareto sowie Simon Kusnetz. Deren Hauptwerke erschienen im Zeitraum von 1763 bis 1955. Der Autor arbeitet heraus, wie diese sechs Ökonomen trotz spezifischer Zeit- und Lebensumstände versuchten, universell gültige Theorien zu entwickeln. Gute Studien zur Einkommensverteilung müssen nach Ansicht von Milanovic drei Kriterien erfüllen. Es brauche neben einer Theorie und deren empirischer Überprüfung ein Narrativ, schreibt er.
Ein Narrativ ist unverzichtbar, um der Theorie Zusammenhalt zu geben und dem Leser zu erklären, welche empirischen Belege der Autor für bedeutsam hält.
Als Narrative entschieden sich die Nationalökonomen bei der Erklärung der Einkommensverteilung zunächst für Klassengesellschaften. Den Anfang machte mit Blick auf die Verhältnisse im Frankreich des 18. Jahrhunderts François Quesnay, der Begründer der politischen Ökonomie und der Schule der Physiokraten. Diese lieferte, Zitat, die erste klare wirtschaftliche Definition der Gesellschaftsklassen und die vermutlich erste Definition der Klassengegensätze, schreibt Milanovic. Kapitalist in Quesnays Sinne waren einzig Pachtbauern, weil sie seiner Theorie zufolge damals als einzige Überschuss erwirtschafteten. Quesnay beschreibt eine statische Klassenstruktur einer vorwiegend traditionellen vorindustriellen Gesellschaft. Vorhersagen aber darüber, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung auf die Klassenstruktur auswirken könnte, äußert er nicht. Weiter als er ging hingegen der Schotte Adam Smith. Er teilt die Gesellschaft in drei Klassen, in Arbeiter, Kapitalisten und Grundbesitzer. Im Zentrum seines bahnbrechenden Werkes, Der Wohlstand der Nationen, steht die Entwicklung von Volkswirtschaften, wobei es seiner Analyse nach dafür auf das Wohlergehen der größten Klasse ankommt, also den Arbeitern. Milanovic dazu:
Es ist kein gesellschaftlicher Fortschritt möglich, wenn die Einkommen der Arbeiter gering sind.
Profiteure der wirtschaftlichen Entwicklung seien bei Smith Grundherren und Arbeiter, weil Bodenrente und Reallöhne stiegen, Verlierer die Kapitalisten, weil Profite und Zinsen sinken würden. Entsprechend verringere sich nach Smith die Ungleichheit im Laufe der Zeit. Als der deutsche Karl Marx etwa ein Jahrhundert später sein Hauptwerk »Das Kapital« schrieb, hatte sich die Position der Arbeiter gegenüber den Kapitalisten allerdings verschlechtert. Marx nenne verschiedene Faktoren, welche die Ungleichheit der Einkommen verringern und vergrößern können. Oft werde er einseitig interpretiert, kritisiert Milanovic.
Die Verelendung der Arbeiterklassen, die mit der Konzentration des Kapitalbesitzes in immer weniger Händen einhergeht, ist nur eines von vier Szenarien, die Marx beschrieb. Doch es hat besondere Anziehungskraft, zuerst auf die Marxisten und später auf ihre Gegner ausgeübt.
Einen anderen Ansatz für seine Theorie der Einkommensverteilung wählte der US-Ökonom Simon Kusnetz, dessen Hauptwerk 1955 erschien. Ein Meilenstein ist seine Theorie über die Entwicklung der Ungleichheit im Laufe der Zeit. Demnach steigt die Ungleichheit mit der wirtschaftlichen Entwicklung einer Volkswirtschaft zunächst an, um später abzunehmen. Klassen spielen bei ihm keine Rolle, er nimmt die Individuen in den Blick. Die Auswahl der sechs Ökonomen macht durchaus Sinn, denn Branko Milanovic widmet sich explizit Forschern, die sich empirisch mit der Einkommensverteilung zwischen Individuen und Klassen und dem Einfluss wirtschaftlicher Entwicklung für diese Verteilung beschäftigten. Deswegen bleiben bei ihm auch wichtige Denker wie John Rawls oder Amartya Sen außen vor, die vor allem wegen ihrer normativen Maßstäbe für eine gerechte Einkommensverteilung bekannt sind. Einen anderen Charakter hat das siebte Kapitel. Gewissermaßen eine Abrechnung des Ökonomen Milanovic mit der Ignoranz seiner Wissenschaftsdisziplin gegenüber Fragen der Einkommensverteilung während der Zeit des Kalten Krieges zwischen den 60er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Genau das geschah nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Wettbewerb zwischen Kommunismus und Kapitalismus die Wirtschaftswissenschaft auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs in den Dienst der herrschenden Ideologie stellte. Beide Lager teilten die Überzeugung, dass die Klassen in ihrem eigenen System der Vergangenheit angehörten, dass es keine Klassengegensätze mehr gebe und dass eine Beschäftigung mit der Einkommensverteilung im Grunde irrelevant sei.
Die Ideen der ökonomischen Vordenker zur Einkommensverteilung verschwanden auch aus der Lehre. Die Volkswirtschaftslehre hatte die Verbindung zu den Klassikern gekappt, schreibt Milanovic, der im gesamten Buch nachvollziehbar und überzeugend argumentiert. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs gewann Ungleichheitsforschung wieder an Bedeutung. Der Autor verweist auf den Franzosen Thomas Piketty und sein Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert. Bei ihm und den beiden früheren Denkern Karl Marx und Simon Kusnetz sieht er gehöriges Potenzial für künftige Forschung zur Einkommensverteilung. Entsprechendes Wissen ist notwendig. Als Basis einer rationalen Politik, gerade angesichts der laufenden Transformation der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität. Wer politisch handelt, sollte eine Vorstellung davon haben, welche Klassen oder Individuen infolge wirtschaftlicher Entwicklung gewinnen oder verlieren.
Meint Kaspar Domen nach der Lektüre von Branko Milanovic, Visionen der Ungleichheit, von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. Im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Stefan Gebauer, die 443 Seiten kosten 34 Euro. »1945. Die Rote Armee marschierte in Deutschland ein und mit ihr eine mächtige Geheimorganisation, die im Auftrag des sowjetischen Diktators Stalin in den besetzten Gebieten ein Schreckensregime errichtete. Im Zentrum des Geschehens stand ein Offizier, Ivan Serow, Chef des NKWD.« Der Journalist und Russland-Experte Christian Neef hat dieses System der Herrschaft untersucht und dabei bedrückende Parallelen zu Putins heutigem Terror gegen die Ukraine ausgemacht. Sein Buch heißt Schattenregime und Peter Karstens hat es für Andruck gelesen.
Die Hausglocke läutet Sturm, Schläge an der Tür, es hallt durch die Flure. So beschreibt Irmgard Göttrup den Beginn ihrer Deportation in die Sowjetunion am 22. Oktober 1946. Gemeinsam mit ihrem Mann gehörte sie zu etwa 6000 ostdeutschen Experten und Familienangehörigen, die zum Zwangsdienst in der Sowjetwissenschaft verschleppt wurden.
Betroffen waren Fachleute aus den Zeiss-Werken in Jena und von Siemens und Halske in Berlin, von den Heinkel-Werken in Oranienburg, von Junkers in Dessau. Es handelte sich um Triebwerksspezialisten, Waffenkonstrukteure, U-Boot-Experten, namhafte Elektrotechniker und Radarspezialisten. Ganz oben auf der Liste aber standen Atomforscher und Raketenspezialisten.
Die fortan für Moskau arbeiten mussten, schreibt Christian Neef. Nachdem die Rote Armee Berlin erobert hatte, errichteten Josef Stalins Abgesandte in ihrem Schatten ein Terrorregime. Hunderttausende fielen ihnen in Mecklenburg, Sachsen oder Thüringen zum Opfer. Sie verschwanden spurlos in geheimen Speziallagern, wurden hingerichtet oder zur Zwangsarbeit deportiert. Darunter waren Zehntausende Jugendliche aus Dörfern und Städtchen pauschal als latenter NS-Widerstand verdächtigt. Vergewaltigungen gehörten ebenso zum Gewaltrepertoire des bald berüchtigten NKWD wie die Demontage der ostdeutschen Industrie. Raubzüge in Archiven und Museen kamen hinzu, oft zur persönlichen Bereicherung, schreibt Neef. Verantwortlich dafür war Ivan Serow, ein Vertrauter Stalins. Serow kam gemeinsam mit dem Sowjetmarschall und Berlin-Befreier Georgi Zhukov nach Deutschland. Im Befehl Nummer 1 der Militäradministration wird Serow neben dem Marschall als zweiter Mann genannt. Doch in vieler Hinsicht war Serow der eigentliche Herr der Besatzungszone. Die besiegten Deutschen lernten in einer ersten Welle der Gewalt zunächst die Rote Armee fürchten.
Erst nach und nach wurde ihnen bewusst, dass neben den Militärs eine Institution ins Land gekommen war, die weit mehr zu sagen hatte als die Armee und die hinter den Kulissen der Aufbauzeit ihre eigene Schreckensherrschaft errichtete, um das Land zu sowjetisieren. Es war staatlich gewollter Terror.
Schreibt Neef, der viele Jahre in Moskau für den Spiegel gearbeitet hat. Neef stellt Serow und dessen Memoiren in den Mittelpunkt seiner Darstellung. Die Erinnerungen, 5700 eng beschriebene Seiten, wurden 2016 auf der Datsche von Serows Enkeltochter in der Nähe Moskaus entdeckt. Neef besuchte die Enkelin ebenso wie zahlreiche Archive, die vor dem russischen Überfall auf die Ukraine noch zugänglich waren. Sein Buch beschreibt faktenreich die Fundamente des Terrors und der Ausplünderung, aber auch die mörderische Konkurrenz unter den Sowjets selbst. Alle Führungspersonen in der Besatzungszone und dann der DDR wurden minutiös überwacht und jederzeit verdächtigt. Wo gläubige Sozialisten den Aufbau einer neuen Gesellschaft versucht haben mögen, setzten NKWD und die Staatssicherheit, seine deutsche Filialorganisation, auf Gewalt und Willkür. Neefs Buch beschreibt, wie Terror und Denunziation die ostdeutsche Gesellschaft geprägt haben und vielleicht bis heute traumatisiert. Der Autor verbindet dabei eindrucksvoll den großen Überblick und detaillierte Porträts Einzelner, die zu Werkzeugen Moskaus wurden. Das waren auf deutscher Seite bewährte Kommunisten ebenso wie ehemalige Wehrmachtsoffiziere. Dafür stünden, so Neef,
exemplarisch zwei Männer, von denen der eine später Chef der deutschen Volkspolizei wurde, der andere Innenminister von Brandenburg, Kurt Fischer und Bernhard Max Bechler. Sich ihre Lebensläufe und die von russischer Seite angefertigten Dossiers genau anzusehen, ist besonders interessant, weil beide Männer aus entgegengesetzten Lagern kamen. Der eine war Auslandsspion der sowjetischen Militärspionage gewesen, der andere ein fanatisch auf Hitler eingeschworener Berufsoffizier.
Interessant sei der Vergleich, weil der eine, Altkommunist Fischer aus Halle, im Schutz scheinbarer Unantastbarkeit wüten konnte. Selbst die NKWD-Akten schrieben ihm Tendenzen eines Diktators zu. Während der andere, Offizier Bechler aus dem Vogtland, ehemaliger Bataillonskommandeur in der Stalingrad-Armee, in ständiger Angst lebte, er werde doch noch aussortiert. Dafür verleugnete Bechler selbst seine Frau, die 11 Jahre in Straflagern und Gefängnissen verbringen musste, ohne dass er ihr im Geringsten half. Mit solchen Leuten stand die DDR bis 1989 unter Kontrolle des Schattenregimes, dem als Resident in Dresden auch ein gewisser Wladimir Putin angehörte, später ein Nachfolger Serows. Heute scheint der Terror jener Jahre bei den Russlandverteidigern in der sächsischen CDU ebenso vergessen wie bei Wagenknecht oder Höcke-Anhängern. Dabei gäbe es, so Neef, Parallelen zwischen der Sowjetisierung Ostdeutschlands und dem russischen Terror in den besetzten Gebieten der Ukraine. Dort fiel es dem heutigen FSB zu,
nach der Okkupation der ost- und südukrainischen Gebiete die politische Kontrolle in diesen Territorien herzustellen. Das entspricht genau jener Mission, die gut 7 Jahrzehnte zuvor der NKWD-bevollmächtigte Serow zu erfüllen hatte, beim Einmarsch der Roten Armee in Polen und Deutschland.
Schreibt Neef. Serow starb 1990. Seine letzten 25 Jahre hatte er in der damaligen Sowjetunion allerdings als ruhmloser Rentner verbracht. Putin gibt ihm heute die Ehre. Im Russland unserer Tage werden Serows Memoiren in kommentierter Ausgabe publiziert. Stalins Henker gelten nun als Menschen ihrer Zeit. Historische Wahrheit sei, so zitiert Neef Putin, was den Interessen Russlands diene und der Erziehung zum Patriotismus. Wer wissen will, was der Ukraine droht, wenn Putins Militär- und Terrormaschinerie das Land unterwirft, sollte Neefs Buch lesen.
Das Fazit von Peter Carstens zu Christian Neefs Buch »Das Schattenregime«. Wie der sowjetische Geheimdienst nach 1945 Deutschland terrorisierte. Im Propylen-Verlag erschienen 318 Seiten, 28 Euro. Und das war Andruck für diese Woche. Kommende Woche jährt sich der Überfall der Hamas auf Israel und wir haben einige Bücher zum Thema im Programm. Mein Name ist Katrin Stövesand, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und danke fürs Lauschen.